Ja, schönen guten Morgen auch von uns aus. Wir haben uns vor allem mit den Kategorien des Verstehens beschäftigt und würden auch gerne in die Thematik einsteigen und würden von Ihnen gerne wissen, inwieweit Sie Ihre Theorie von den Kategorien des Verstehens für universal halten.
Kategorien des Verstehens haben einen Universalitätsanspruch, der allerdings nicht willkürlich erhoben wird. Die allgemeinen Einsichten, die wir haben, logischer Art, also kategorialer Art, wie zum Beispiel die Einsicht, dass also ein Stück eines Kuchens nicht größer sein kann, als der ganze Kuchen war, oder auch empirische allgemeine Einsichten, dass die Schwerkraft immer wirkt, dass also jeder Stein, den ich beim Fenster im ersten Stock rauswerfe, auf den Boden fallen wird und nicht in der Luft schweben bleiben wird. Alle solche Allgemeinheiten erheben Universalitätsansprüche, die wir einerseits für plausibel halten, deren Problem aber darin liegt, dass wir diesen Universalitätsanspruch nicht begründen können. Allgemeine Einsichten, wie eben diese kategorialen Größen, kommen nicht aus unserer Erkenntnis der Dinge. Das ist die Auffassung Kants gewesen, nicht, dass sie a priorische Strukturen sind. Das heißt, wir können, dass die Steine, wenn wir sie in den Hof werfen, runterfallen, das können wir nicht aus der Erfahrung wissen. Da steht das Induktionsproblem dagegen. Wir wissen, dass die Steine bisher runtergefallen sind, aber wir wissen nicht, dass sie es immer tun werden. Also der Universalitätsanspruch, der scheitert am Induktionsproblem. Deswegen hat Kant ja den umgekehrten Weg versucht, die kopernikanische Wendung, zu sagen, die allgemeinen Einsichten, die Kategorien kommen nicht aus der Kenntnis der Dinge, sondern sie kommen aus unserer Vernunft. Auch das ist aber letztlich unbefriedigend, denn unsere Vernunft hat den Kategorien gegenüber keine Freiheit. Es steht uns nicht frei, den Stein so zu erleben, dass er in der Luft schweben bleibt. Es steht uns auch nicht frei, uns eine Weltsicht anzugewöhnen, in der wir nicht erwarten würden, dass alles, was geschieht, eine Ursache hat. Das heißt, die allgemeinen Kategorien sind insofern etwas Rätselhaftes, als sie weder aus der Erfahrung der Dinge noch aus der Vernunft stammen und dennoch für uns als sichere Erkenntnisse gelten. In diesem Sinne sind auch die Kategorien, die ich versucht habe zu formulieren, die sind von derselben Art, nicht? Das sind Kategorien, die einerseits uns einleuchten und plausibel sind, die andererseits aber nicht irgendwie aus der Erfahrung gewonnen worden sind und die ihrerseits auch nicht als ein Konstrukt aus der Vernunft einfach abgeleitet werden können, sondern die Vernunft findet sie eher, als dass sie sie konstruiert. Es ist eine Entdeckung, keine Erfindung. In diesem Sinne aber würde ich für diese Kategorien einen Universalitätsanspruch in der Tat erheben.
Und wie können Sie dann davon ausgehen, wenn Sie sagen, dass es nicht auf Erfahrung basieren kann, dass eine Sache in einer fünffachen Weise immer gegeben ist? Also, oder gehen Sie nicht davon aus, dass diese Sache immer in einer fünffachen Weise gegeben ist?
Eine Sache ist in dieser fünffachen Weise nicht immer aktuell gegeben. Es kann ja sein, dass jemand bestimmte Kategorien sozusagen außer Acht lässt. Eine Sache ist aber, wenn man sie versucht zu analysieren, dann wird man bei jeder Sache mehr oder weniger zwangsläufig diesen Weg einschlagen. Vielleicht sollte man sich mal überlegen, wie man auf solche Kategorien kommt. Es ist nicht so, auch noch mal auf die Frage, ob das, was ich hier vorlege, eine Theorie ist. Es ist nicht so, dass ich eine Theorie über Kategorien gemacht habe, sondern im Grunde ist dieses Kapitel über die Kategorien daraus entstanden, dass ich versuchte, darauf zu achten, was passiert eigentlich, wenn wir, das heißt ich selber, oder die Leute, mit denen ich spreche, das, was ich gelesen habe, wie vollzieht sich in all dem eigentlich immer Verstehen? Und da werden Sie immer bemerken, es ist eine elementare Einsicht, wenn wir über eine Sache reden, dann müssen wir zunächst einmal wissen, worüber wir eigentlich sprechen. Also eine Sache ist immer eine Ausgrenzung aus einer viel größeren Sache. Eine Sache ist immer ein bestimmter Gegenstand. Das ist so diese elementarste Kategorie des Identifizierbaren, könnte man sagen. Aber wenn man nur das Identifizierbare hat, dann kann man nicht angeben, was das jetzt genau ist. Man kann nur sagen, naja, es ist halt ein Etwas. Sobald Sie jetzt anfangen anzugeben, was es mit diesem Etwas des Näheren auf sich hat, und das müssen Sie angeben, nicht? Das ist so die Dynamik des Verstehens. Sobald Sie das versuchen anzugeben, kommen Sie in den Bereich der Differenzierungen. Also dessen, was ich dann die Elemente, die Funktionen und dergleichen nenne. Und so ergibt sich das mehr oder weniger von selbst aus dem Vollzug des Verstehens und ist eigentlich nur eine reflexive Fassung dessen, was, wie ich meine, jedermann, wenn er zu verstehen unternimmt, immer tut. Das könnte man vielleicht besser beschreiben, als ich das mit meinen Kategorien gemacht habe. Man könnte das sehr viel differenzierter machen. Aber ich denke, man könnte es grundsätzlich nicht sehr viel anders machen, in dem Sinne, dass eine vollkommen mit der von mir formulierten inkompatible Kategorientafel entstehen würde.
Guten Tag auch nochmal. Unsere Frage schließt sich eigentlich was auch schon an, was Sie gesagt haben. Wie alltagserprobt ist denn Ihre Theorie über die Kategorien des Verstehens?
Ja, das ist zum Teil schon in dem mitgesagt, was ich Ihnen eben erläutert habe. Sie ist alltagserprobt in dem Sinne, weil es die Reflexion auf den Reflexions- und Verstehensprozess ist, den ich selber subjektiv und intersubjektiv im Gespräch, in der Lektüre mit anderen und anderer vollziehe. Sie ist in dem Sinne nicht alltagsbewährt, wenn Sie jetzt danach fragen, ob ich diese Kategorien zum Beispiel in bestimmten Unterrichtsversuchen, in bestimmten Altersklassen, der Schularten und so weiter durchexerziert habe, das nicht. Natürlich leiten mich bei meiner akademischen Lehrtätigkeit, denke ich, auch diese von mir artikulierten Kategorien und Prozesse, das ist klar. Also die Alltagsbewährung ist eigentlich das, was ich und wie ich meine jedermann, wenn er sich mit irgendetwas verstehen wollend auseinandersetzt, tut. Darin liegt die Bewährung dieser Kategorien. Aber man könnte sie nicht gewissermaßen als ein operationalisierbares Element gewissermaßen einen Versuch anstellen. Das hielte ich für nicht gut und nicht richtig, weil es bei diesen Kategorien eben nicht um so etwas wie Theorien geht, sondern eher um so etwas wie Selbstvergewisserung. Also es geht nicht um eine Theorie über einen Vollzug, sondern es geht um die Selbstvergewisserung im Vollzug selbst. Ich weiß nicht, ob das so ohne weiteres nachvollziehbar ist, was ich sage. Sie können also gerne dann auch kritisch nachfragen, nicht? Oder Einwendungen machen. Das würde die Sache durchaus beleben.
Ja, eine Einwendung oder kritische Nachfrage. Sie sagten bei der Beantwortung der letzten Frage, Kategorien könnten nicht oder universale Kategorien könnten nicht erlebt werden und nicht verstandmäßig hergeleitet, wenn ich Sie so richtig verstanden habe, sondern sie würden entdeckt. Was ja. Ist denn nun entdecken, wenn es nicht erleben oder verstandmäßig herleiten oder doch wenigstens eine Kombination von beidem vielleicht ist? Mhm. Liegt das in den Subjekten oder in der Kommunikation dazwischen, also zwischen den Subjekten?
Nein, da haben Sie völlig recht. Es ist nur eine Frage der Wortwahl und eine Frage der Terminologie. Wenn wir heute von Erfahrung sprechen, dann meinen wir meistens etwas Empirisches, das heißt eine am Außenaspekt orientierte, quantifizierbare und möglichst in mathematischer Sprache rekonstruierbare Erfahrung. Deshalb sagt Kant zum Beispiel nicht, das Sittengesetz sei nichts Erfahrungsmäßiges, sondern etwas Apriorisches. Natürlich ist das Sittengesetz eine innere Erfahrung, gerade auch für Kant nicht das Faktum der Vernunft. Schelling hat einmal geschrieben, das Denken ist selber eine Form von Erfahrung. Dass man einen Widerspruch nicht denken kann, das muss man erfahren, indem man versucht, ihn zu denken. In diesem Sinne haben Sie völlig recht, wenn Sie also von erfahren, in dem Sinne reden, dass alles, was nicht unserer Willkür entspringt, alles, worüber wir sozusagen nicht gänzlich allein die Regie führen, wenn alles das uns gegeben ist, ein Datum und insofern etwas Erfahrungsmäßiges ist, dann sind diese Kategorien natürlich etwas Gegebenes und Erfahrenes. Die Frage ist nur, was ist die Quelle dieser Erfahrung? Was ist die gebende Instanz für dieses Datum? Und da muss man die Empirie ausschließen, ebenso wohl wie unsere Fähigkeit, Fiktionen zu machen, uns Dinge auszudenken. In diesem Sinne würde ich also diese beiden begrenzteren Begriffe von Erfahrung, die würde ich ausschließen. Aber insoweit sind die Kategorien in der Tat etwas Erfahrenes, als sie sozusagen Notwendigkeiten sind, an die wir stoßen, an denen wir nicht vorbeikommen. Schelling hat ja wieder ein schönes Bild gebraucht. Er sagte, so wie die alten Punier der Macht des Moloch unterlagen, nicht, und einfach ihre Kinder opfern mussten, genauso liegen wir in der Sklaverei der logischen Kategorien. Wir können nicht anders denken, auch wenn wir gerne wollten. Klärt das Ihre Frage oder?
Das klärt meine Frage, ja. Nichtsdestotrotz muss doch der menschliche Verstand mit reell auftretenden Paradoxien umgehen, auch wenn er sie nicht gleichzeitig vielleicht, also laut Ihrer Aussage, denken kann. Muss er dennoch damit umgehen?
Sicherlich. Ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja, das heißt, wenn ich sage, ich kann keine Paradoxien denken, ich kann sie ja wahrnehmen, ich kann sie ja feststellen, das heißt, ich kann sie ja schon irgendwie denken.
Richtig, aber das Denken einer Paradoxie ist im Grunde die Erfahrung, dass das Denken hier an eine Grenze stößt, in der es sich selbst nicht mehr durchsichtig ist. Das Denken weiß in einer Paradoxie, so könnte man vielleicht sagen, dass die Einheit einer Sache hier von zwei Komponenten bestimmt ist, aber das Denken weiß nicht und vermag nicht, sich durchsichtig zu machen, wie diese beiden Komponenten innerlich zusammenhängen. Nicht, also die Teilchennatur und die Wellennatur des Lichts ist etwas, dessen Faktizität, also dass das wir in der Physik zweifellos feststellen können, aber wir vermögen nicht, die Teilchennatur so zu denken, dass daraus ersichtlich würde, wieso sich das Teilchen als Welle zeigt und umgekehrt. Also wir vermögen das, aber nicht das Wie dieser Einheit festzustellen. Paradoxien sind nicht der Punkt, an dem das Denken aus dem Denken heraustritt, sondern Paradoxien sind der Ort, an dem das Denken sich selber als konstituiert erfährt, als konstituiert von einer Rationalität, die es selbst nicht mehr nachvollziehen kann und die insofern nicht die seinige, sondern eine vorgängig immer schon zugrunde liegende ist. In der Paradoxie, das war übrigens gerade Kants Auffassung, auch im Antinomienkapitel der Kritik der reinen Vernunft, in den Antinomien, in der Paradoxie, erfährt sich das subjektive Denken als Ausdruck dessen, was Kant die transzendentale Vernunft nannte. Das subjektive Denken erfährt sich als Instanzierung eines Denkens, das eigentlich nicht seine Quelle, seinen Ursprung in dieser Subjektivität hat, sondern sich in dieser Subjektivität zum Ausdruck bringt.
Also dann versuche ich auch nochmal eine Frage sehr provokant, die sich hier nicht so provokant zu stellen trauen, die stelle ich jetzt mal so provokant. Was bringt mir dieses Wissen von diesen Kategorien? Und wie soll ich will später Lehrkraft werden an einer Schule, wie soll ich denn das jetzt praktisch bitte umsetzen können in einem Unterricht? Das ist doch nun wahrlich ein bisschen zu viel verlangt, oder?
Ja, das verlange ich auch gar nicht. Im Gegenteil. Ich sage gerade meinen Studenten auch immer, die didaktisch falscheste Frage, die man stellen kann, ist, wie sage ich es meinem Schüler, meinem Kind? Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie sage ich es mir selber? Und noch elementarer, was ist überhaupt der Mühe wert, dass ich es mir oder einem anderen sage? Sie würden mein Buch völlig falsch verstehen, wenn Sie meinen, ich will damit sagen, lieber Lehrer, hier hast du ein Instrumentarium und damit setz das jetzt einfach um in deinen Unterricht. Deswegen halte ich auch das zweite Kapitel des Buchs, das sich mit diesen Kategorien und so weiter beschäftigt, eigentlich für nicht geeignet für eine Anfängerlektüre. Das heißt Anfänger nicht in dem Sinne, dass es zu schwierig wäre, sondern in dem Sinne, dass man eigentlich damit erst etwas anfangen kann, wenn man seine eigene didaktische, lehrende, unterrichtende Tätigkeit schon erspürt und selber reflektiert hat. Wenn man da ein schönes Stück weitergekommen ist, also wenn man zum Beispiel ein erfahrener Lehrer ist und dann anfängt, zum Beispiel dieses zweite Kapitel in meinem Buch zu lesen, dann denke ich, hat man den Vorteil, dass man Anstöße bekommt, sich über seine eigene Vorgehensweise deutlicher zu werden und vielleicht ein heuristisches Raster, so habe ich das auch im Buch mal genannt, ein heuristisches Raster an die Hand bekommt, mit dem man weiter selber auf Entdeckungsreise in sich und seiner eigenen Praxis gehen kann und dabei vielleicht Dinge entdecken wird, die von dem, was ich geschrieben habe, auch abweichen, nicht? Also das ist eigentlich der Sinn des ganzen Unternehmens gewesen, einen solchen heuristischen Rahmen, der Anstöße geben soll, zu formulieren. Und insofern dient das dem Lehrer eigentlich nur als so eine Art Koordinatensystem, um seine eigene Position zu bestimmen, will aber auf keine Weise irgendeine Position vorgeben. Das wäre ja gerade dem im dritten Kapitel entwickelten Bildungsbegriff gegenüber vollkommen kontraproduktiv, nicht? Bildung ist nicht etwas, was man technisch machen kann. Bildung macht sich selber oder gar nicht.
Jetzt wollten Sie diesen Reflexionsprozess erst so im Laufen des Tuns eben ansetzen. Meine Frage wäre insofern nochmal, wäre es nicht sinnvoll, vielleicht wirklich davon schon am Anfang eben anzufangen, also zu wissen, selbst zu reflektieren, also wirklich auch schon in der Universität es zu lernen und es stetig zu produzieren dann auch, also diese Selbstreflexion selber durchzuführen von Anfang an. Insofern finde ich Ihre Theorie, Ihr Konzept schon sehr wichtig auch von Anfang an und nicht erst in dem Prozess, wenn man sich eingefahren hat als Lehrkraft in der Schule und sieht, es funktioniert doch alles, warum brauche ich denn noch mehr, warum muss ich mir denn noch weitere Gedanken machen?
Da haben Sie sehr recht, nur wichtig ist, dass man dann als Student dieses Kapitel in meinem Buch nicht unter der Perspektive liest, als wäre man jetzt Lehrer und überlegt sozusagen auf die Zukunft des Lehrens, des eigenen Unterrichtens hin, sondern man sollte dann dieses Kapitel lesen als eine nachträgliche Reflexion auf das, was man selber an der Schule erlebt hat, zum Beispiel, oder als Reflexion dessen, was man selber tut, wenn man studiert. Wenn man das Kapitel so liest und als gewissermaßen den Referenzraum diese eigenen schon getätigten Erfahrungen mit lehren und verstehen wollen, also in der eigenen Schule und im eigenen Studium, wenn man das als Referenzraum nimmt, dann kann es genau denselben Effekt eines heuristischen und vielleicht anstoßgebenden oder erregenden Rasters sein. Nicht aber, wenn man sagt, da habe ich jetzt ein Programm, das versuche ich zu internalisieren und hernach als Lehrer an der Schule dann mehr oder weniger mechanisch umzusetzen. Das geht schief.